Als Christ in einer Familie zu leben, in der nicht alle an Jesus Christus glauben, ist manchmal ganz schön herausfordernd. Vielleicht geht es dir so, dass du diese Herausforderung in der letzten Woche, vielleicht sogar heute Morgen, wieder als solches erlebt hast. Es ist Sonntagmorgen, dein Ehepartner würde dich gerne noch im Bett behalten haben, um anschließend mit dir vielleicht ein schönes Frühstücksbuffet anzugehen. Aber nun bist du hier im Gottesdienst. Hinter dir liegt ein spannungsvoller Morgen. Und du hast dich entschieden, hier in den Gottesdienst zu kommen. Oder deine Kinder sind, was den Glauben an Jesus Christus gegenüber angeht, mal vorsichtig gesagt gleichgültig. Eventuell reagieren sie sogar allergisch, wenn da irgendetwas zur Sprache kommt. Und jetzt, wo sie schon älter sind und du zu ihnen zu Besuch kommst, gibt es vor dem Essen noch nicht mal ein Tischgebet. Herausfordernd kann es aber auch in deiner Familie zugehen, wenn deine Eltern den Glauben an Jesus Christus ablehnen. Okay, da gibt es so etwas wie ein höheres Wesen, das wollen sie vielleicht noch akzeptieren. Aber weißt du was? Ja, du weißt es längst. Ihnen geht es tierisch auf den Wecker, wenn du davon redest, dass du eine Beziehung mit Jesus Christus, mit Gott hast. Vielleicht auch, wie mir das mal jemand sagte, der Christ geworden ist und sagte, du, ich fühle mich wie das schwarze Schaf in der Familie. Du hast gar keine Lust mehr auf Geburtstagsfeiern zu gehen, weil du mit Sicherheit weißt, dass dein Glaube wieder irgendwie versucht wird, durch den Kakao zu ziehen. Nein, du willst das nicht. Du rechtest mit spöttischen Bemerkungen und du hast es einfach satt. Ja, als Christ mit Angehörigen zusammenzuleben, die keine Christen sind, kann, aber manchmal ganz schön herausfordernd sein, kann anstrengend sein. Und wie geht man als Christ damit um? Ich möchte doch gerade so in meinem näheren Bezugsfeld der Familie gut leben können. Ich möchte gerne doch in den Beziehungen auftanken können. Und gerade hier auf Ablehnung zu stoßen, das tut weh. Das tut sehr weh. In der Reihe, die ich zurzeit in den Predigten durchführe über den ersten Petrusbrief, komme ich heute an eine Bibelpassage, die offensichtlich einen Hintergrund hatte, der stärker in dieses Feld einzuordnen ist. Und in der letzten Predigt hatte ich von als Bild von farblicher Prägnanz und von kontrastreichem Leben gesprochen, zu dem Petrus hier die Christen auffordert. Aber wie bitte sieht denn das dann konkret in deinem Umfeld der Familie, der Großfamilie aus, wenn du in diesen Spannungen lebst? Ich lese uns mal aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 1. Und erkläre noch mal was dazu. Keinen Schrecken kriegen. Für euch Frauen gilt dieselbe Regel. Ihr müsst euch euren Männern unterordnen, damit die von ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Wort für den Glauben gewonnen werden. Das kann geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches Leben führt. Putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Auf diese Weise haben sich auch früher die frommen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie haben sich ihren Männern untergeordnet. Wie zum Beispiel Sarah, die Abraham gehorchte und ihn ihren Herrn nannte. Ihre Töchter seid ihr, wenn ihr das Recht tut und euch davon durch keine Drohung abbringen lasst. Ihr Männer müsst euch entsprechend auch verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts eurem Beten im Wege steht. Soweit dieser Bibeltext. Ich finde, um einen Zugang zu diesem Bibeltext zu bekommen, muss man zunächst auf zwei Dinge achten. Ich versuche sie mal voranzustellen. Petrus schreibt in eine Situation hinein, in der Männer die Dominanz bilden. Also sie dominierten die Gesellschaft. Sie hatten das Sagen. Ohne den Zusatz mit Kopf und Hals und der Hals dreht, wie der Kopf will und so, ja? Sie hatten das Sagen. In der auch diese Passage vorausgehenden Kapitel 2, ich habe das ausgelassen in dieser Reihe, da geht es sogar darum, dass in dieser Gesellschaft der damaligen Zeit Sklaventum vorherrschte. Und die Frage war, wie leben dann die Sklaven? Und der Bibeltext beantwortet diese Fragen in dieser Gesellschaftsform der damaligen Zeit nicht nur hinsichtlich der Frage Sklaventum ja oder nein oder Gleichberechtigung oder Vorherrschaft des Mannes oder wie, nein, das ist nicht sein Anliegen. Der Bibeltext beantwortet nun nicht die Frage, ob die Gesellschaftsform der damaligen Zeit abzulehnen wäre, abzuschaffen wäre. Petrus geht es vielmehr darum, zu zeigen, wie man unter den vorfindlichen Bedingungen als Christ denn auch leben kann. Was das bedeutet, wenn man Sklave ist, als Sklave zu leben. Was es bedeutet, kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil. Offensichtlich steht nämlich hinter diesem Bibeltext eine speziellere Situation, die damals häufiger auftrat. Petrus wendet sich ja in Vers 1 an die Christinnen, an die Frauen, die Christen geworden sind. Spezieller noch an diejenigen, deren Männer nicht an Jesus Christus glauben. Und dazu muss man wissen, dass dieser heutzutage etwas platte Spruch, den es gibt. Wer der Herr, dem's geschah. Kennt ihr das? Wer der Herr, dem's geschah? So aus alter Zeit, ne? Der galt hier. Konkreter gesagt, in der damaligen Zeit war es so, wenn der Mann als Sippenoberhaupt der Familie, er sich einer bestimmten Religion zuwandt, dann war das automatisch so, dass die ganze Familie mitging. Also wenn der Mann jetzt den Kult XY annahm, dann war das so, dass die ganze Familie dahinterher trottete. Und dann stellte sich für Personen, die Christen waren in der Familie, die Frage, was denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Für einen Mann war das nicht ein größeres Problem, weil er ja zur damaligen Zeit der Sippenoberhaupt war. Wenn er also Christ wurde, dann war das für die Familie erstmal ganz naheliegend, dem auch zu folgen. Aber stellen wir uns doch mal vor, wenn der Mann jetzt den römischen Gott XY den Kult einsetzte, was das auf einmal bedrückte für diejenigen, die Christen waren. Der Mann hatte den gesellschaftlichen Rückhalt, dass Frau und Kinder mitziehen werden. Zumindest mal, dass ihm da keine Steine in den Weg gelegt wurden. Die Frau aber? Für eine Frau, die Christin wurde, konnte das ganz schön eng werden. Da waren Spannungen vorprogrammiert, und zwar von allen Seiten. Unverständnis, der ihr entgegenkam. Und wenn man von diesem Hintergrund weiß, dann erstaunt es nicht, dass in dieser Frage hier vorwiegend in diesem Text zunächst einmal die Frauen angesprochen wurden, die in dieser Situation lebten. Und das bekommen wir aus anderen Bibelstellen, zum Beispiel aus dem 1. Korintherbrief, auch mit, dass das dort auch ein großes Problem war. Heute kommen wir von einer ganzen Andersartigkeit in der Gesellschaft. Wir bekommen gelegentlich von dem mit, was hier im Hintergrund steht, wenn wir näheren Kontakt mit Flüchtlingen haben, die aus einer anderen Kultur kommen. Da gibt es immer wieder so etwas wie eine Vorrangstellung des Mannes. Das fängt schon beim Gehen an, das fängt bei den Äußerungen an, das kann man richtig beobachten. Unsere westliche Gesellschaft ist aber anders, völlig anders. Sie beruht auf Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Sie beruht auf Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und das bedeutet ja auch was für die Ehe. Ich finde das auch ganz in Ordnung. Ich finde das ganz in Ordnung, solange man den Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gleichmacherei auch einhält. Also die Genderbewegung, das ist eine Gleichmacherei. Und da finde ich keine biblische Grundlage zu. Gleichberechtigung bedeutet aber nicht spannungsfrei. Wir leben auch in unseren Ehebeziehungen nicht spannungsfrei oder familiären Beziehungen. Und das gilt allgemein, aber insbesondere auch dann, wenn ein Ehepaar Christ ist und der andere nicht Christ ist. Wenn sich dadurch, dass jemand in der Familie Christ geworden ist, auf einmal die Werte anfangen zu verschieben. Und manches, was man so vorher gemeinsam gemacht hat, dann auf einmal dann doch nicht mehr gemeinsam macht. Und dann hört man die Begründung, warum? Ja, ich bin Christ geworden und ich finde, das ist nicht mehr in Ordnung. Das führt zu Spannungen, damals und heute. Und wie bitteschön damit umgehen? Der erste Gedanke, der weiterführt, halte fest an dem Ziel, deine Angehörigen für Christus zu gewinnen. Halte fest an dem Ziel, deine Angehörigen für Christus zu gewinnen. Wie kann man damit umgehen, mit solchen Spannungen? Na, man kann ja zunächst mal den Weg der Konfrontation wählen. Der wurde schon häufig beschritten. Und sicherlich hat er gelegentlich auch etwas bewirkt, dass es mal richtig knallt. In der Seelsorge begegnen mir aber immer wieder Menschen, die damit viel Leid und Tränen erlebt haben, mit diesem Knallen. Und sie sagen, könnte ich die Zeit noch einmal zurückdrehen? Ich würde es heute anders machen. Und nicht selten kehrt sich aber dann der Weg der Konfrontation ins Gegenteil, der Resignation, der Rückzug in die Innerlichkeit. Das ist halt so. Mein Mann, mein Kind, meine Schwester, die wollen vom Glauben nichts wissen. Und da ist auch nichts mehr zu machen. Du lebst dein Christsein für dich in deiner familiären Beziehung, Umgebung und du hast dich damit abgefunden. Ich bin Christ, die anderen nicht. Es ist nichts dran zu machen. Und wie damit umgehen? Ich kenne auch Ehepartner, Personen, die Christen in einer Ehe geworden sind oder Christen sind, die in einer tiefen Krise hineingekommen sind, weil sie sich die Frage gestellt haben, letztendlich, ob es die Beziehung mit Jesus denn wert ist, dass sie damit die Beziehung in ihrer Ehe aufs Spiel setzen. Die Not, damit umzugehen, wenn das ganz unterschiedlich ist. Dann heißt es hier, Petrus, für euch Frauen gilt dieselbe Regel, also vorher war fast nochmal Prägnanz und in dem verfarbliche Prägnanz und als Leben, kennzeichnendes Leben die Rede. Aber trotzdem einordnend in die Gesellschaft. Für euch Frauen gilt dieselbe Regel, ihr müsst euch euren Männern unterordnen, damit die von ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Worte für den Glauben gewonnen werden. Ich glaube, euch geht es genauso wie mir. Bei diesem Bibelvers stößt man sich an das Wort unterordnen. Das passt da nicht so richtig rein. Als Petrus diese Zeilen schrieb, an die Christen, hat sich an dem Wort niemand gestört. Das war so. Das entsprach der damaligen Denke. Überraschend war vielmehr, dass den Christinnen gesagt wurde, folgt nicht dem Reden eurer Männer, dass ihr die Religion, ihr ihre Religion annehmt, sondern lasst euer Verhalten und hier das Unterordnen gegenüber euren Männern, lasst euer Verhalten das Ziel verfolgen, dass eure Männer sich für den Glauben öffnen, dass sie für den Glauben gewonnen werden, heißt es hier. Petrus spricht also von einem Unterordnen in der Beziehung, ja, aber zugleich setzt er eine Grenze, die man ausformuliert in Apostelgeschichte 4 nachlesen kann, 5 nachlesen kann, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er sagt, halte fest an dem Ziel, deine Angehörigen für Jesus Christus auch gewinnen zu wollen. Darf ich nochmal fragen, ist das auch dein Ziel, der du vielleicht in einer solchen Familienkombination lebst, Angehörigenkombination? Ist es auch dein Ziel, dass die Angehörigen, deine Angehörigen, Menschen, die du von Herzen lieb hast, die dir so wertvoll sind, dass sie für Christus gewonnen werden? Nochmal aus der Seelsorge. Mir begegnet öfters der Satz, mein Partner ist kein Christ. Und ich versuche konsequent dem nachzugehen und sagen, du meinst, dein Partner ist noch kein Christ, oder? Also immer wieder daran arbeiten, diese Perspektive doch haben zu wollen. Diese Perspektive, dass Christus eingreifen kann und sich Veränderung ereignen kann im Leben. Was Neues sich gestalten kann. Dass dein Partner für Christus gewinnen werden konnte. Petrus, so fasse ich ihn hier auf, der nährt diese Sehnsucht, dass sich das ereignen könnte. Und du kannst das in deine Situation übertragen. Das muss ja nicht auf den Ehepartner begrenzt sein. Das können auch deine Kinder sein, deine Geschwister oder deine Eltern. Trägst du diese Sehnsucht in deinem Herzen? In dieser Woche habe ich etwas von einer Frau mitbekommen, die diese Sehnsucht für ihr Kind offensichtlich so im Herzen hat. Und aus dieser Überzeugung gehandelt hat. Mich hat das sehr gefreut, als ich das mitbekam. Und wir haben versucht, ihr Handeln zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch Auftrag von Gemeinde. Kann es vielleicht auch Auftrag der Gemeinde oder anderer Christen für dich mit sein, dass sie dich dabei unterstützen, dass du dieses Ziel im Auge behältst, dass auch deine Angehörigen für Christus gewonnen werden können. Zweiter Punkt. Wenn Worte verhallen können, Taten immer noch sprechen. Wenn Worte verhallen können, Taten immer noch sprechen. Spurgeon hat das mal so formuliert. Er war ja auch Prediger. Die Predigt, welche mit gesprochenen Worten gehalten wird, ist bald vergessen. Aber was wir durch unser Leben predigen, bleibt unvergesslich. Die Predigt, die wir mit Worten halten, die ist bald vergessen. Aber was wir durch unser Leben predigen, bleibt unvergesslich. Okay, der Gedanke ist nicht neu. Den hört man immer wieder. Taten wirken stärker als Worte. Wir müssten diesen Gedanken nur zur Abwechslung mal auf uns selbst beziehen und nicht auf andere. Und das meint Petrus hier. Er möchte, dass die Personen, die in solchen Verhältnissen leben, das ist der Zugespitzte jetzt hier, das auf sich selbst beziehen, nicht von dem anderen einfordern, sondern dass ihr Leben sich so gestaltet. Und diese Taten, die Petrus hier meint, die stehen unter zwei Stichworten. Das erste schon erwähnte, unterordnen. Unterordnen. Aus den Korintherbriefen wissen wir auch, dass das mit dem Glauben einhergehende, die Aufwertung der Frau, die durch den Glauben auch mit initiiert wurde, durch den christlichen Glauben, auch manchmal so deutlich wurde, dass eine gewisse Überschwänglichkeit da war. Also, dass die Frauen sich auch dann in solch schwierigen Situationen lebten, und das waren prozentual damals mehr Frauen als Männer, wie es heute auch in Gemeinden prozentual mehr Frauen als Männer gibt, das ist die Regel. Damals mindestens genauso stark. Dass diese Frauen anfingen, sich von ihren Männern zu distanzieren. Und sie hatten ein neues Zuhause gefunden in der Gemeinde und hatten gleichzeitig die Distanz zu ihren Männern, in der Flucht. Petrus nährt diesen Gedanken nicht. Im Gegenteil. Er spricht die Frauen hier exemplarisch an und sagt doch, seid eure Männer doch gute Ehefrauen. Was heißt das heute? Ich glaube, dem anderen ein guter Ehepartner zu sein, das kann man durchaus wechselseitig beziehen. Wo Ehe in unserer Gesellschaft häufig zum Kampffeld, zur Durchsetzung eigener Interessen geworden ist, da bedarf es doch Männer und Frauen zu sagen, seid euch untereinander gute Ehepartner. Einer dem anderen. Lasst dem Egoismus nicht den Raum, den er, ohne dass ihr etwas dazu gegensteuern würdet, den er automatisch einnimmt, indem ihr euch in die Mitte setzt. Und jeder, der das Unterordnen einseitig thematisiert, noch dazu vielleicht auch Forderungen bezogen auf den anderen, hör mal, du sollst aber doch mir gegenüber. Eine Vorzugsweise, die man bei Männern schon mal findet. Ist doch ein Ausdruck von Herrschaft, die gar nicht gemeint ist. Die Liebe aber, habe ich hier noch ein Stichwort stehen, die Liebe aber trägt das Unterordnen in sich. Es gehört zum Wesen der Liebe, dass ich nicht meinen Egoismus platziere, sondern es gehört zum Wesen der Liebe, dass das Du größer wird. Und dass ich meine Freude daran habe, wenn das geschieht. Dass ich meine Freude darüber habe, wenn meiner Frau was gelingt. Und ich habe nicht gesagt, mal was gelingt. Da steckt nämlich schon wieder was dahinter dann. Petrus schreibt hier in Vers 2, das kann geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches Leben führt. Wörtlich heißt es sogar in Vers 2, dass ihr in Ehrfurcht vor Gott lebt. Das ist das zweite Stichwort hier. In Ehrfurcht vor Gott leben. Unser Verhalten soll als Christen eben nicht davon bestimmt sein, von dieser Redensart in der Umsetzung dann, wie du mir, so ich dir. Nicht also davon, ob uns die Eltern oder die Teenies eben freundlich begegnen. Es ist eher das, was die Teens vor Jahren verstärkt hatten mit diesem Bändchen, Armbändchen, What would Jesus do? Er soll uns an die Frage dann auch erinnern, was würde denn Jesus tun? Wie kann mein Verhalten ihn ehren? Und dazu gehört sicherlich nicht, dem Lebenspartner, dem Ehepartner gefühlsmäßig kalt zu begegnen oder auf Teens so einen Druck auszuüben, die viel mit der Liebe spielt oder mit Emotionen. Krass, wenn du mich liebst, dann würdest du doch. Lass das sein. Der dritte Gedankengang, wie denn eher? Ja, schule deinen Charakter. So geht es hier in Vers 3 und Vers 4 weiter, wenn ich das mal übertrage. Jetzt nochmal. Putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Zugegeben, bei der Beschäftigung mit diesen Bibelversen habe ich erstmal auch ein wenig schlucken müssen. Als Mann finde ich es einfach schön, wenn eine Frau auch schön angezogen ist. Darf ich das nicht? Ich glaube, dass das Wort Gottes dem keinen Riegel vorschiebt. Das wäre falsch verstanden. Also je trister du angezogen bist, umso frömmer. Vergesst das. Petrus zielt eher auf ein tiefergehendes, auf ein langfristig wichtigeres Geschehen. Ich will es mal so sagen. Weißt du, mein Smoking und das Abendkleid in Rot meiner Frau, das nützt uns gar nichts, wenn wir es schön anhaben, uns aber gleichzeitig dabei angiften. Das bringt nichts. Es bringt auch nichts, wenn der eine das ansetzt, um bei dem anderen egoistischen Wunsch durchzudrücken. So von hinten durch die Brust. Nein. Ein schönes Kleid ist kein Ausgleich für eine verletzende Zunge. Das kannst du nicht aufwiegen miteinander. Das geht nicht. Schule deinen Charakter. Das hat in den Augen Gottes einen bleibenderen, wichtigeren Wert. Und diesen Wert lass auch in deine familiären Beziehungen einfließen. Also bestimme dein Ich, lass dein Ich es nicht so kommen, dass sich es bestimmt aus dem, was du anhast, wie du dich schminkst, was du kannst, ob du ein toller 100-Meter-Läufer bist. Sondern lass deinen Wert, deine Prägnanz, deine Schönheit, lass es sich daraus gestalten, aus den Werten, die du lebst, die du verkörperst. Lass es so sein, dass du daran arbeitest, wenn du ein cholerischer Typ bist. Dass du an deinem Charakter arbeitest, weil du merkst, das trifft zu stark andere Leute. Das verletzt sie. Das tut ihnen weh. Das hat den Augen Gottes Wert. Ein letzter und abschließender Gedanke. Ich merke schon, ich komme nicht mehr bis Vers 7. Mit der Kraft Gottes auch leben. Mit der Kraft Gottes auch leben. Ja, aber wie kann sich das denn gestalten, wenn ich dauernd verbalen Angriffen ausgesetzt bin und ich soll denen friedfertig gegenüber begegnen? Woher will ich denn die Kraft nehmen, wenn ich das innerhalb dieser Beziehung, aus denen ich eigentlich die Kraft schöpfen möchte, es gerade diese Beziehungen sind, die mir die Kraft rauben? Petrus nimmt als Beispiele Frauen aus dem Alten Testament. Hier insbesondere Sarah. Und da fällt auf, er sagt, es sind die heiligen Frauen aus dem Alten Testament. Und dann nennt er Sarah. Ja, die Sarah gehörte aber nicht zu den Personen, die keine krummen Touren gemacht haben. Nee. Heilig heißt hier nicht super richtig für immer. Oder wie auch man das bezeichnen würde. Nein. Heilig heißt hier ausgesondert für Gott. Sie gehörten Gott, die ihr Leben, wir würden neutestamentlich sagen, jetzt Jesus Christus übergeben haben. In dem ersten Lied, was wir gemeinsam hier gesungen haben, hieß es, all mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Ja, dachte ich, das habe ich mir nochmal dazu geschrieben. Das ist hier gemeint, wenn das das Herzensanliegen ist. Dann dockst du dich an dieser Kraftquelle an, die Christus geben möchte. Ausgesondert für Gott, gehörten Gott. Und das Zweite, erwarten von Gott ihre Zukunft. So wird sie beschrieben. Erwarten von Gott ihre Zukunft. Das meint Petrus. Also nicht bei den eigenen Befindlichkeiten hängen bleiben, sondern darum wissen, dass dieser Gott immer noch mehr Macht hat, als ich haben könnte. Mehr Fähigkeiten, mehr größeres Denken hat, menschlich gesprochen, als ich es je haben könnte. Dass ihm weit mehr Möglichkeiten offen stehen, einzugreifen, als ich haben könnte, als ich mir ausdenken könnte. Und ihm das auch zu sagen, Herr, du hast diese Kraft. Ich vertraue in meinem Leben darauf, dass du das hineinbringen kannst, auch in meinem Leben, auch in die Situation meiner Familie, meiner Großfamilie. Dass eben du diese Veränderung bewirkst und ich mich in deinen Spuren bewegen darf. Mit der Kraft Gottes Leben bedeutet dann auch, da mache ich den Schluss mit, Vers 7, das in das Gebet mit einzubeziehen. Es zum Gebetsanliegen zu machen. Es eben nicht aufzuhören, für deinen Bruder zu beten oder für deine Schwester. Auch für deine Eltern. Mag sein, auch wenn sie jetzt schon 82 sind. Aber nicht aufzuhören, dafür zu beten, dass sie auch in ihrem Alter noch einen Zugang zum Glauben an Jesus Christus finden mögen. Oder deinen Ehepartner. Jetzt sitzt du heute Morgen hier und sagst, hör mal, der Kerl da vorne, der hat dauernd geredet über diejenigen, die glauben, an Jesus Christus glauben, und welche Beziehung stehen sie dann zu anderen Personen, die eben nicht glauben, auf dem familiären Umfeld? Hallo, darf ich mich mal freundlich melden? Ich gehöre aber zu denjenigen, die noch nicht glauben. Ich sehe das von der anderen Seite. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, gut, dass du das hörst. Du sollst auch mitbekommen von dieser eigentlichen in Liebe stehenden Spannung, der dein Familienangehöriger, der Christ ist, in der er lebt, weil er innerlich darum ringt, dass das doch in deinem Leben auch auf eine gute Art und Weise geschehen könnte, dass du zum Glauben finden könntest, eben weil du ihm so wertvoll bist und weil er das oder weil sie das im eigenen Leben als so wertvoll empfunden hat. Und ich habe es versucht zu sagen, ohne dass es irgendwie bei dem einen oder anderen Druck aufbaut. Sondern weil du merkst, dass deine Sehnsucht entsteht. Dass da auch etwas vereint werden könnte, was so noch nicht zusammen ist. Dass diese Verbindung stärker werden könnte. Und dass du etwas davon mitbekommen könntest, was es heißt, dass Christus Schuld vergibt. Dass ihr Leben neu anfängt und dass man mit ihm in einer Zukunft leben darf. Es ist gut, wenn du das auch mitbekommen hast. Ich will die Predigt schließen. Ich will dich schließen mit der Einladung zu einer persönlichen Gebetszeit. Gebet heißt, im Gespräch mit Gott anfangen, ihm das schon mal sagen. Das kannst du tun als Christ, der du in solchem Familiengeflecht stehst oder darum weißt, wo andere in einem solchen Geflecht stehen. Das im Gebet benennen. Wo du noch kein Christ bist, dann habt ihr gemerkt, noch kein Christ bist. Weil ich glaube, Christus kann da viel machen. kann es vielleicht für dich der Moment sein, wo du mal drüber nachdenkst und sagst, guck mal, gibt es nicht tatsächlich auch so Bereiche, in denen mein Ehepartner, in denen meine Eltern, in denen meine Kinder uns versuchen, das auf eine wertvolle Art und Weise vorzuleben? Ich will nicht sagen, dass du beten kannst. Das ist vielleicht noch schwierig. Aber du könntest das mal überlegen. So könntest du vielleicht diese Zeit jetzt nutzen. Ich werde diese abschließen mit einem Gebet und ich lade dazu ein, dass du diesen Raum nutzt,